Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Heute für Sie am Mikrofon Sonja Kilian. Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Kennen Sie diesen Satz? Er stammt von Martin Luther, dem bekannten Reformator. So wird es jedenfalls überliefert. Gott verschont ihn 1505 in einem schweren Gewitter, als er Todesangst hat. In diesem Moment beschließt Martin Luther endgültig, Mönch zu werden, wobei er schon vorher darüber nachgedacht hatte. Heute habe ich einen Studiogast, der Ähnliches erlebt hat, nämlich eine brenzlige Situation, eine wundersame Rettung und ein Versprechen an Gott. Herzlich willkommen, Radivoje Stevanovic.
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir beide kennen uns gut. Du bist Pastor in unserer freien Gemeinde, hast studiert bei Krishona und warst schon Pastor in mehreren Gemeinden vorher.
Das ist richtig.
Du hast viel Lebenserfahrung. Du bist geboren gar nicht in Deutschland, sondern im ehemaligen Jugoslawien. Und zwar am 22. September 1962. Wie sah die Welt damals aus?
Ja, 1962, ich bin als Kleiner einer von den Zweien, ich habe noch einen Zwillingsbruder und es ist schon interessant, damals lebten wir in sehr ärmlichen Verhältnissen, weil das Land sehr down war, so zusammengebrochen war, da war einfach die Infrastruktur gar nicht da und alle Menschen in Ex-Jugoslawien waren so verärmt, dass sie sich kaum was leisten konnten. Und in der Zeit wurde mein Bruder und ich geboren, eben wie schon gesagt, in sehr ärmlichen Verhältnissen. Wir konnten uns nicht viel leisten, weil eben halt kaum Geld vorhanden war. Und in den 70er Jahren, bekam mein Vater eine Chance, in einer großen Firma in Deutschland zu arbeiten. Und das war damals auch, das ging über die Behörden und viele konnten sich da anmelden und Gastarbeiter wurden natürlich damals auch sehr stark gesucht, so Arbeiter, die dann kamen und verschiedene Aufgaben zu erledigen und in großen Firmen, Fließbandarbeit und so, da waren natürlich auch die Gastarbeiter sehr gefragt und sehr willkommen. Und so kam auch mein Vater, bekam die Chance, 1970 eben halt nach Deutschland zu gehen, um eine Arbeit zu bekommen. Und die hat er auch dann bekommen.
Wie alt warst du da?
Ja, ich war gerade da 8 Jahre. Es dauerte natürlich ein paar Jahre, 2 Jahre dauerte das, bis wir dann halt nach Deutschland kamen, weil mein Vater musste eine größere Wohnung finden, wo dann halt die ganze Familie auch dann hineinpasste. Und dann hat er uns auch dann nach Deutschland geholt.
Er ist also vorangegangen, hat alles vorbereitet und ihr wart ja dann auch zumindest ja, vorbereitet. Ihr wusstet das einige Zeit vorher, was euch da erwartet, oder? Was hast du dir als kleiner Junge so vorgestellt?
Ja, wir haben uns manches vorgestellt, haben wir gedacht, Neuland zunächst mal gedacht, wie wird das sein? Wie werden wir zurechtkommen? Werden wir überhaupt angenommen, aufgenommen? Wir haben damals nicht viel mitgekriegt, weil wir hatten auch gar keinen Fernseher oder so im Haus, um überhaupt irgendwelche Nachrichten aus anderen Ländern mitzubekommen. Das gab es einfach gar nicht. Bei uns in unserem Dorf, wo wir gelebt hatten, da war ja keiner, der einen Fernseher. Es waren ganz wenige, die ein Radio hatten. Und dann sind wir manchmal bei denen dann oder zu denen hingegangen, um ein bisschen wenigstens was übers Radio zu hören. Aber sonst war einfach alles tote Hose, kann ich mal sagen. Aber wir haben uns natürlich auch auf der anderen Seite vorgestellt, es wird bestimmt besser. Es wird bestimmt besser. Wir werden aus diesen ärmlichen Verhältnissen rauskommen. Das war unsere Hoffnung auch, aber auch, das waren auch unsere Träume. Wir haben darüber auch mal gedacht, das wird bestimmt besser, wenn wir nach Deutschland kommen, weil Deutschland, das wussten wir damals, das haben wir mitbekommen, war ein reicheres Land, ja, nicht so reich wie heute, aber damals war das Land schon viel reicher als Jugoslawien und deswegen haben wir uns auch dann erhofft und haben geglaubt, innerlich auch immer gedacht, es geht jetzt aufwärts.
Hattet ihr Kontakt zu Touristen? Das ehemalige Jugoslawien war ja beliebt als Urlaubsland. Lebtet ihr da in einer Gegend, wo Touristen hinkamen?
Nein, wir lebten mehr im Inland, wo kein Tourist war, aber wir hatten manche Leute, auch Verwandte, gekannt, ja, die in Deutschland schon waren und ab und zu mal, wenn sie im Urlaub waren, in unserem Dorf zum Beispiel oder in unserer Gegend, da waren wir sehr neugierig zu hören, was sie so berichten, wie es ist in Deutschland. Und das war sehr spannend und war auch interessant. Wir haben uns richtig dann, je mehr wir davon gehört haben, wie gut es den Leuten in Deutschland geht und denen auch, die eben halt als Gastarbeiter da hingegangen sind, um zu arbeiten, da haben wir uns natürlich auch gefreut und haben gesagt, bald werden wir auch dahin kommen und es wird uns besser gehen.
Du hattest Geschwister, warst du der Jüngste?
Bin der Jüngste. Mein Zwillingsbruder ist 5 Minuten früher zur Welt gekommen. Und es ist interessant, er hat immer darauf bestanden, dass er der Ältere war. Ja, war immer in Situationen, wo wir noch klein waren, da hat mein Vater zum Beispiel dann meinem Bruder dann immer gesagt, du bist der Älteste von den Männern jetzt, nicht? Und du hast die Verantwortung. Wenn ich nicht da bin, dann hast du mit die Verantwortung als Ältester. Und da hat er immer darauf bestanden, nicht? Wenn ich irgendwas dagegen gesagt habe, dann hat er gesagt, ich bin der Ältere und du hast dann das zu tun, was ich sage.
Und hattet ihr als Geschwister auch Ängste vor dem Neuen?
Natürlich, natürlich. Also ich habe noch 2 Schwestern, die sind beide älter. Natürlich hatten wir auch Angst. Wir hatten auch Bammel. Wir haben uns immer auch dann gegenseitig auch zwar unterstützt. Wir sind ja zusammen. Das war auch ganz schön, dass ich nicht alleine jetzt da mit nach Deutschland musste, sondern dass ich noch 3 Geschwister hatte. Und wir haben auch so ein bisschen zusammengehalten und wir haben uns auch gegenseitig dann immer angespornt. Wir halten das durch und wir werden unser Bestes geben. Und das war ganz gut, so auch Geschwister zu haben, die eben halt an einem Strang zogen.
Kannst du dich noch erinnern, wie das dann war? Also haben sich die Erwartungen erfüllt oder gab es Überraschungen?
Natürlich gab es Überraschungen. Also als wir dann halt nach Deutschland kamen, sesshaft sind wir dann halt in Stadthagen geworden, also in der Nähe von Hannover, also in Niedersachsen. Da haben wir eine größere Wohnung gehabt, wo wir beide Jungs hatten ein Zimmer, aber das war ganz gut, Zwillinge und so ein Zimmer, das war okay. Und meine Schwestern hatten auch ein Zimmer zusammen, die beiden. Und das musste ein paar Jahre eben halt so gehen, aber es ging auch, war wunderbar. Nur für uns war immer halt auch die Frage, wie wird das mit der Sprache? Kommen wir zurecht? Werden wir überhaupt da reinkommen? Wir wussten, wir würden dann irgendwann mal auch zur Schule gehen. Und dann, da hatten wir auch schon unsere Sorgen, sage ich mal, und Ängste. Werden wir zurechtkommen? Werden wir überhaupt mitkommen? Werden wir überhaupt den Schulstoff und alles bewältigen können? Werden wir überhaupt bestehen können? Ja, all die Dinge haben uns sehr stark auch beschäftigt und manchmal auch eben halt in gewisse Ängste hineingetrieben, ja.
Heute hört man gar nichts mehr davon, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist.
Ja, das hängt damit zusammen. Wir haben uns dann halt auch vorgenommen, interessant, wir als Geschwister, wir haben dann gesagt, wir wollen büffeln, wir wollen die deutsche Sprache erlernen. Zwar nicht einfach, aber wir haben uns gegenseitig angespornt und dann haben wir auch gesagt, wir suchen uns hauptsächlich deutsche Freunde, weil wir wussten, mit denen konnten wir sehr leicht, ja, und besser auch in die Sprache hineinkommen und hineinfinden und die Sprache auch erlernen. Und das war gut. Wir haben immer Freunde gesucht unter den Deutschen, nicht? Und dann haben wir uns immer wieder getroffen und so und auf den Spielplätzen oder woanders haben wir dann immer miteinander und wir haben immer mehr dazugelernt und das war ein Aha-Erlebnis für uns, dass wir doch zügig in kürzerer Zeit konnten wir dann halt auch ziemlich gut, damals ziemlich gut auch die deutsche Sprache beherrschen.
Wie war das kulturell? Das ehemalige Jugoslawien, wo ihr herkamt, war ja eher atheistisch eingestellt.
Ja.
Und dann kamt ihr nach Deutschland. Wie waren deine ersten Begegnungen mit dem christlichen Glauben? Ich nehme an, die waren da dann das erste Mal oder hattest du vorher schon?
Ja, es ist ja so, christlicher Glaube war mir jetzt nicht so fremd. Warum? Weil meine Vorfahren, also meine Eltern und wir gehörten damals zu der orthodoxen christlichen Kirche in Jugoslawien, nicht? Und da sind wir auch immer wieder auch zur Kirche gegangen, paar Mal zu den besonderen Festen eben halt in die Kirche. Und ansonsten haben wir eben halt auch diese kirchliche, orthodoxe kirchliche Tradition schon mitbekommen, von klein auf. Also christlicher Glaube, so in dem Sinn, war mir nicht fremd. Aber es ist doch was anderes wie jetzt dieser evangelische Glaube jetzt, also der orthodoxe Glaube. Und da gab es eben halt auch eine Situation, wo ich eben halt auch diesen anderen echten Glauben, sage ich mal, echten christlichen Glauben, lebendigen Glauben kennengelernt habe.
Wie kam es dazu?
Wir wohnten damals neben einer Nachbarin, die überzeugt, also diesen lebendigen Glauben hatte und die auch zum EC gehörte. EC ist ein entschiedenes Christentum, das ist ein Jugendwerk innerhalb der Kirche, der evangelischen Kirche und der Sitz ist ja in Kassel und die ging da in den Jugendkreis und war da auch Mitarbeiterin. Und es ist interessant, sie hat uns immer wieder besucht, war sehr nett, freundlich. Die hat sich nie aufgedrängt, aber sie war freundlich. Sie hat immer wieder mal auch dann von der Jugendarbeit erzählt und hat uns natürlich auch mal eingeladen, zum EC, zu dieser Jugendgruppe, dann mal zu kommen, reinzuschnuppern, einfach und um da zu sehen, wie da gelebt wird, wie da auch christlicher Glaube gelebt wird. Doch wir hatten immer irgendwelche Ausreden. Wir wollten nicht. Ich weiß nicht, das hat uns irgendwie doch zurückgehalten. Doch eines Tages, das war sehr, sehr interessant, das war 1979, da kam sie wieder und lud uns ein, ganz freundlich. Ja, wir holen euch auch ab. Da ging immer so ein Bus, so ein Neunsitzer rum, fuhr rum und hat die Jugendlichen, die weiter weg gewohnt haben von der Straße oder von dem Haus, wo sie zusammenkamen. Und wir holen und bringen euch auch nach Hause, macht euch da gar keine Gedanken. Meine Schwestern, die haben natürlich abgelehnt und mein Bruder auch, der wollte erst nicht. Und als ich dran kam, interessant, als ich dann dran kam, guckte sie mich an und ich war stumm. Ich konnte nichts sagen. Innerlich habe ich gedacht, ja, du hast jetzt keine Ausrede, also geh mal mit.
Also sie hat jeden Einzelnen angeschaut.
Die hat jeden Einzelnen angeschaut, aber so lieb und so. Und als sie mich anschaute oder ansah, dann dachte ich, das geht nicht. Ich muss jetzt kapitulieren sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre mit. Und dann bin ich mitgefahren, danach in die EC-Jugendgruppe. Und das war für mich so interessant. Ich kam dahin, habe gedacht, naja, da werden ein paar Jugendliche dann da sein. Pusteblume, es waren über 40 Jugendliche, also Jungs und Mädels, die zusammenkamen. Eine Riesengruppe. Und dann gucke ich, und vielleicht 20 von denen kannte ich noch von der Schule. Und dann haben wir miteinander gespielt, Tischtennis und andere Spiele, so Gesellschaftsspiele. Und das war richtig toll, das hat mir richtig gefallen. Und dann wurden wir zusammengetrommelt, dann kamen wir in einen großen Raum und da saßen wir mit 40 Jugendlichen. Und dann wurde zuerst gebetet. Und dann ging es gleich anschließend zum Abendessen. Das war auch für mich sehr neu eigentlich, dass man für 40 Jugendliche Essen vorbereitet. Und anschließend gingen wir wieder in den großen Raum und dann gab es eine sogenannte Bibelarbeit. Und da wurde ich total angesprochen. Da in diesem Text aus dem Lukas-Evangelium, da ging es um den Text im Lukas-Evangelium Kapitel 5, 27 bis 32 und da geht es um die Berufung des Zolleinnehmers Levi. Und ein Satz hat mich so gepackt und angesprochen, nicht? Und zwar der Satz, ich bin nicht gekommen zu den Gerechten, sondern zu den Kranken. Und interessant, das kann man sich gar nicht so vorstellen, menschlich gar nicht. Ich erkannte mich innerlich, ja, durch diesen Satz erkannte ich mich als Kranker, nicht als Gesunder. Obwohl ich jetzt körperlich nur noch sehr fit und gesund war, aber ja, ich war gerade da 17 Jahre. Und ich erkannte mich als Kranker und ich spürte oder ich fühlte irgendwie, als ob Jesus zu mir reden würde. Diese Worte, die er damals gesagt hatte in Lukas 5, ich fühlte mich ganz persönlich angesprochen. Und dann kam dieser Gedanke, diesem Jesus nachzufolgen. Und an dem Abend, es war der erste Abend, wo ich im Jugendkreis war, und an dem Abend habe ich mich auch für Jesus entschieden. Weil ich erkannt habe, Jesus ist der Erlöser, er ist der Retter. Und er ist der, der für mein Leben sorgt und der mich auf rechter Straße führt, wie es in Psalm 23 auch heißt, von David, was er dann halt gedichtet hat.
Radivoje Stevanović kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland und als junger Mann lernt er den christlichen Glauben kennen als etwas ganz Persönliches, Lebendiges. Und eines Tages, Radi, machst du eine besondere Erfahrung, kann man sagen, und du machst Gott ein Versprechen. Aber erstmal, wie ist es in deinem Leben weitergegangen? Als Christ hat sich da was verändert, ja, nachdem du beschlossen hast, Jesus mit in dein Leben zu integrieren?
Ja, natürlich war seit dem Augenblick auch alles anders geworden. Und mein Herz brannte, ja. Ich spürte einfach eine große Last, die von mir abgefallen war. Diese Last der Schuld, ja, der Sünde und so weiter. Und dann, nachdem ich mein Leben Jesus anvertraut hatte, wollte ich natürlich gerne für Jesus leben. Ich wollte ihn groß machen. Ich wusste nicht viel. Ich habe dann halt eine Bibel geschenkt bekommen, gleich an dem Abend. Das fand ich so toll. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe angefangen natürlich mit im Neuen Testament, weil mir geraten wurde, ich sollte lieber mit dem Neuen Testament anfangen, bevor ich zum Alten Testament, weil da Geschichten auch vorkamen, die zunächst mal eben halt ungewöhnlich waren. Jetzt für einen jungen Christen, für einen, ja, der zum Glauben gefunden hat, gerade zum Glauben. Und dann war mein Wunsch auch auf einmal, deine Eltern, deine Geschwister, die sollten auch Jesus nachfolgen. Die sollten sich auch Jesus anvertrauen. Und dann ging ich nach Hause und voller Freude, ich bin ein fröhlicher Typ, mein Name Radivoje kommt auch, der Fröhliche. Ja, das ist ja, das passt ja eigentlich ganz gut. Gut, damals, bevor ich Christ wurde, war ich auch zwar fröhlich, aber auf menschliche Art und Weise, aber seitdem ich Jesus kenne, ist diese Freude noch viel, viel tiefer, ganz anders, ne? Und da wollte ich gerne sofort, habe ich meinen Eltern zusammengetrommelt und meine Geschwister, und da habe ich denen erzählt, dass ich mich Jesus anvertraut habe. Ich habe gedacht und gehofft, die springen gleich drauf und sagen, oh toll, dann möchten wir auch, ne? Pusteblume. Leider habe ich zunächst mal eine Schlappe erlebt, nicht? Und zwar, sie wollten nicht. Sie wollten einfach nicht. Und ich habe dann halt in der nächsten Zeit immer wieder versucht gehabt, habe ich so, was ich so gelernt habe, was ich gelesen habe aus dem Neuen Testament, so habe ich dann versucht gehabt, denen das dann so ein bisschen zu übersetzen und denen nahe zu bringen. War auch nichts.
Sind die Geschwister nicht auch in die Jugendgruppe mitgekommen?
Ja, das mein Bruder erst später. Aber das hat längere Zeit gedauert. Und meine Schwestern gar nicht. Die wollten nichts davon wissen. Damals, ja, ich war zu sehr engagiert jetzt in die Richtung, theoretisch jetzt Gottes Wort weiterzugeben und so, bis ich irgendwie gebremst wurde vom Herrn selber.
Würdest du da sagen, du warst zu aufdringlich?
Ich glaube, das ist das richtige Wort. Zu aufdringlich, nicht? Und dann wurde ich irgendwie gebremst. Zugleich kamen mir dann Gedanken oder ich glaube, der Herr gab mir diese Gedanken auch in mein Herz, in meinen Verstand. Radi, lebe das, was du jetzt liest. Leb das viel mehr. Praktiziere das, damit die dich sehen, wie du dich verändert hast. Und dann habe ich angefangen, in aller Unvollkommenheit und Schwachheit, angefangen, das noch mehr, also primärer zu tun. Und dann habe ich angefangen, zu vergeben, da wo andere eben halt böse auf mich waren, auch aus der Familie oder aus der Nachbarschaft oder so nicht, oder in der Schule. Und interessant, seit dem Zeitpunkt veränderte sich auch manches in meinem Umfeld. Auf einmal wurden die anderen nachdenklicher. Warum tust du das? Und so habe ich das halt praktiziert. Und interessant, das praktiziere ich bis heute so, nicht? In meinem Umfeld da, wo ich stehe, eben halt mein Christsein zu leben. Aber auch in Situationen auch Gottes Wort klar und deutlich zu sagen. Und dann veränderte sich manches. Meine Eltern wurden nachdenklicher, meine Geschwister auch. Und ich konnte es auch erreichen, der Herr hat es geschenkt, dass sogar mein Bruder dann auch dann sagte, ach, ich komme mal mit, wenn du so gut immer erzählst von der Jugendgruppe und so, dann komme ich auch mal mit. Und der kam mal auch mit und er hat sich auch dann drüber gefreut und später hat er sich auch für Jesus entschieden. Und darüber habe ich mich sehr gefreut.
Das glaube ich. Wie ging es bei dir sonst im Leben weiter nach der Schule? Was hast du für einen Beruf erlernt?
Ja, nach der Schule, ich habe 9 Jahre aus Schule gemacht. Der größte Wunsch meines Vaters war ja, er wollte gerne eine Werkstatt aufmachen oder kaufen oder bauen. Und eine Werkstatt, wo Autos repariert wurden und lackiert wurden. Also eine Werkstatt mit Kfz, also Kfz-Werkstatt und auch Lackiererei. Ja. Und das war sein Wunsch, dass mal die Söhne mal die Werkstatt dann halt übernehmen. Und mein Bruder, der interessierte sich sehr stark für Mechanik, also Kfz-Mechanik. Und dann hat er dann die Lehre gemacht als Kfz-Mechaniker. Und ich habe dann halt angefangen oder habe auch die Lehre dann halt gemacht als Fahrzeuglackierer.
Du musstest irgendwann zum Militärdienst.
Ja.
Hattet ihr noch die jugoslawische Staatsangehörigkeit zu dem Zeitpunkt?
Ja, das mussten wir noch haben. Es war interessant, das war auch eine Bedingung von Tito, von dem damaligen Staatspräsidenten in Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien jetzt. Alle durften ins Ausland, nur junge Männer durften keine andere Staatsangehörigkeit annehmen, bevor sie nicht den Militärdienst absolviert haben. Und dann kam eben halt dieser Zeitpunkt, wo wir dann diese Einberufung bekamen und wir mussten zum Militärdienst nach Jugoslawien. Und das war ein großer Schlag ins Gesicht für mich jetzt besonders, für meinen Bruder gar nicht so, aber für mich, weil ich wusste, was das für Land war, Kommunismus. Und ich habe auch dann mitgekriegt, das wurde uns mitgeteilt, wenn man da Militärdienst ableistet, dann darf man nichts Religiöses, keine religiöse Schriften mit sich tragen oder mitnehmen. Und das war, habe ich gedacht, das war für mich sozusagen Todesurteil, was den christlichen Glauben anging. Nicht? Für 15 Monate, damals war der Militärdienst 15 Monate. Ja.
Konntest du die Sprache überhaupt noch, deine ja. Muttersprache?
Ja, die könnte ich natürlich. Meine Eltern haben darauf bestanden, dass wir diese Sprache auch lernen, auch weiter lernen sollten. Und die konnte ich noch ganz gut, ja. Das war Serbokroatisch. Serbokroatische Sprache war damals eigentlich die Landessprache, nicht?
Wie ist es dir dann ergangen beim Militärdienst? Du hast dich an die Regel gehalten oder nicht, dass du eigentlich keine Bibel mitnehmen durftest?
Bevor wir dann halt dahin fuhren, ne, habe ich einen Abend zuvor, habe ich den Herrn auf den Knien gebeten, er soll mir sein Wort erhalten. Ich habe ihm auch gesagt, ich kann ohne dein Wort nicht überleben. Ohne Gottes Wort zu lesen und sich mit dem Wort Gottes ein bisschen auseinanderzusetzen, das ist wie wenn ein Mensch eben halt ohne Nahrung lebt heute, der kann auch nicht lange ohne Nahrung aushalten. Und dann habe ich eine kleine Taschenbibel gehabt, die habe ich immer noch hier. Am Abend zuvor habe ich dann auf den Knien gelegen, habe ich gesagt, Herr, diese Bibel, erhalte sie mir bitte. Ich brauche dein Wort. Das war für mich wichtig, Gottes Wort zu lesen. Und dann habe ich im gleichen Zuge dem Herrn versprochen, wenn er mir diese Bibel erhält und ich ohne irgendwelchen Schaden rauskomme aus dem Militär, dann will ich ihm dienen, will ich ihm zur Verfügung stehen. Ich war dann bereit, das zu tun, was er wollte.
Ein großes Versprechen.
Ja, ein sehr großes Versprechen. Ich würde es jetzt nicht jedem so raten immer, dass er das mal, weil Versprechen ist was ganz Besonderes und man sollte sich an das Versprechen auch halten. Es gibt ja Situationen, da werden Versprechen leider auch durchkreuzt oder gebrochen, nicht? Aber in der Situation bei mir war das irgendwie so, das lag mir auf dem Herzen, das wollte ich dem Herrn einfach so sagen und war dann halt auch gespannt, wie alles andere dann halt kommen sollte und kommt.
Auf der anderen Seite verspricht doch jeder Christ Jesus Treue. Sonst würde man sich ja nicht Christ nennen, oder?
Ja, Treue, das ist richtig. Aber oft sind wir nicht treu. Und es heißt ja auch, in der Bibel, ich weiß jetzt nicht genau an welcher Stelle, aber es heißt, auch wenn wir untreu sind, ist er treu. Und das habe ich in all den zurückliegenden Jahrzehnten meines christlichen Glaubens, meines lebendigen christlichen Glaubens erlebt. Ich war oft auch untreu, ich war oft ungehorsam. Ich bin oft auch Wege gegangen, die dem Herrn nicht gefallen haben.
Obwohl du das so konkret versprochen hast.
Obwohl ich das konkret so versprochen habe. In der Situation, aber es ist ja so, jetzt ist ja interessant, dieses Versprechen habe ich gegeben, das habe ich eingehalten. Am nächsten Tag ist ja so in Jugoslawien so, dass vom Militär dann die Busse kamen in die Ortschaften und haben dann praktisch die neuen Rekruten, die heißen so Rekruten, eingesammelt. Und da wurden wir, mein Bruder und ich, eingesammelt, mitgenommen und dann fuhren wir eben halt in die erste Kaserne. Ich wusste gar nicht, was auf mich jetzt zukam. Ich habe dann halt die Bibel mitgenommen, in meine Jackentasche oder Hosentasche reingetan. Und dann ging's los. Und interessant, das war was. Als wir dann halt am Eingang, bevor wir in die Kaserne reingehen konnten, da wurden die alle durchgefilzt, untersucht. Als ich dann dran kam, das war was. Als ich dran kam, guckt mich der Unteroffizier, war das, guckt mich und sagt, geh du mal weiter. Ich wurde nicht durchgefilzt. Ich wurde nicht untersucht.
Hat er vielleicht gedacht, er hat dich schon durchsucht?
Weiß ich nicht, was er gedacht hat.
Weil du ja mit deinem Zwillingsbruder da warst.
Ja, ich war mit meinem Zwillingsbruder. Der wurde durchgefilzt von oben bis unten und ich nicht. Und
seht ihr genau gleich aus?
Oder wir sind Zweieiige, nicht? Wir sahen schon anders aus, nicht? Also Ähnlichkeit war da, aber nicht so jetzt, dass man uns verwechseln könnte stark. Ne? Und okay, dann ging ich weiter und innerlich dachte ich, Herr, die erste Hürde ist überwunden und du hast geholfen. Habe ich ihm innerlich ein Dankeschön gesagt. Ja. Und dann ging es so weiter. Ich erlebte auch während der Grundausbildung immer wieder auch Gottes Bewahrung, Gottes Schutz, Gottes Segen. Und einmal, das waren noch, vielleicht sind es 2 oder vielleicht auch 3 Monate vergangen, morgens sehr früh, erschallt die Sirene. Dann müssen wir alle Soldaten uns in unsere Klamotten legen, ja, und unsere Waffen mitnehmen, Rucksack und einen Helm und raus auf die Piste. Und da waren wir auf der Piste. In Reihe und Glied waren über 700 Soldaten, über 700 waren es. Und von vorne kam durch das Mikrofon von dem Kommandanten der Kaserne: Wir haben mitgekriegt, dass einer eine Bibel bei sich hat. Kannst du dir das vorstellen? Dieser Gedanke. Und ich habe meine Bibel noch in meiner Jackentasche drin. Mein Bruder sagte, wo er das gehört hat, sagte so leise zu mir: Hast du die woanders versteckt? Da habe ich gesagt: Nee, die ist bei mir. Und dann wurde angeordnet, dass jeder Soldat wieder gründlich untersucht wurde, von oben bis unten. Und die kamen uns immer näher, zwei Unteroffiziere haben diese Aufgabe gehabt. Und dann, die wechseln sich immer gegenseitig ab, nicht? Und dann kamen sie immer näher. Mein Bruder war jetzt auch wieder vor mir, also hinter mir, aber wurde als erster drangenommen. Und er wurde von oben bis unten durchgefilzt. Okay, nichts gefunden. Und dann kam ich dran und der eine Unteroffizier sagte, wollte gerade an mich ran. Da sagte der andere: Ach, lassen wir den. Lassen wir den. Und dann ging es zum nächsten und der wurde von oben bis unten durchgefilzt. Was für ein Wunder! Was für ein Wunder! Hinterher kam mein Bruder und sagte, und auch ein paar andere, und die es auch wussten, dass ich eine Bibel bei mir hatte, ne? Und fragte mich: Was war denn das? Dann habe ich gesagt: Mein Herz hat auch gebebt und gezittert, aber der Herr hat eingegriffen. Der Herr hat die verblendet. Auf irgendeine Art und Weise. Und dass sie mich eben halt entweder nicht sehen konnten oder dass sie einfach anders geleitet wurden, gelenkt wurden. Und dann habe ich eben halt wieder meinem Herrn ein großes Dankeschön gesagt. Und so ging das weiter. Nach den 6 Monaten wurden wir versetzt. Und mein Bruder und ich, wir kamen immer zusammen. Warum? Tito hat angeordnet oder hatte angeordnet, dass Zwillinge nie getrennt werden durften. Für meinen Bruder war das nicht so gut, weil er immer dachte, wenn bei mir die Bibel gefunden wird, dann wird er auch mit zur Verantwortung getragen, weil das mein Zwillingsbruder ist. Und es ist interessant, Mindeststrafe ist 1 Jahr Gefängnis, wenn man so eine Schrift, eine Bibel oder einen Koran oder irgendwas anderes Religiöses bei jemandem finden würde. Dann.
Beim Militärdienst im damaligen Jugoslawien.
Im damaligen Jugoslawien, ja. Und dann ging es ja, nach diesen 6 Monaten wurden wir in die Berge versetzt. Das war eine kleine Kaserne von circa 60 Soldaten. Nur ich war sehr unzufrieden. Ich habe gedacht: Herr, konntest du uns nicht irgendwo anders versetzen? Und nicht so in die Berge, wo der Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen. Und da sollen wir dann 9 Monate noch dienen. Okay, ich war unzufrieden. Ich habe das dann meinem Herrn auch gesagt. Und es ist interessant, ich habe nicht auf Anhieb jetzt eine Antwort gekriegt. Aber es vergingen vielleicht 3 Wochen. Dann kam der Bäcker, war auch ein Soldat, aber er war als Bäcker dann halt da angestellt und durfte Brote backen und so, nicht? Und dann kam er auf mich zu und sagte: Radi, könntest du dir vorstellen, Bäcker zu machen? Du hast nur 4 Stunden Arbeitszeit, von morgens bis 7 bis 11, von 7 bis 11, und dann hast du freie Zeit. Du darfst machen, was du willst. Du hast diese 4 Stunden nur. Du musst nur eine bestimmte Anzahl von Broten machen. Du musst mithelfen bei der Ausgabe bei der Essensausgabe musst du mithelfen. Und du hast die Aufgabe, mit einem Chauffeur einmal im Monat in die größere Kaserne, also 40, 50 Kilometer weiter, mit einem LKW hinzufahren. Und du hast die Aufgabe, für einen ganzen Monat Lebensmittel einzukaufen. Mehl und Öl und so weiter, was der Koch braucht. Und ich als Bäcker dann halt, nicht? Und dann habe ich gesagt: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, ne? Schöne warme Stube, die Bibel konnte ich dann halt lesen, weil ich freie Zeit hatte. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Okay, das mache ich. Dann wurde ich da angemeldet und der Kommandant, der hat dann halt zugesagt. Und dann wurde ich dann Bäcker. Ich habe eine Woche dann halt Anlernzeit gehabt. Und danach ist er aus dem Militärdienst entlassen worden, weil die Zeit für ihn dann fertig war, nicht? Und ich durfte dann halt als Bäcker dann weiter arbeiten. Und es war interessant. Ich habe gedacht: Oh, super. Ich habe es schön warm und es war noch kalte Zeit und so. Und irgendwann mal merkte ich, Radi, das geht nicht. Du bist ein Christ und du siehst, wie sich die anderen abrackern. Und manche waren kränklich. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, ich muss Nächstenliebe praktizieren. Und das durfte. Ich habe dann gesagt, in meiner freien Zeit setze ich mich für den einen oder anderen, wo ich merke, der ist geschwächelt oder dem geht's nicht so gut, setze ich mich für den ein, dann gehe ich für ihn 2 Stunden Wache schieben. Das habe ich dann halt auch gemacht. Und dann habe ich auch noch gesagt, für meinen Bruder gehe ich von 12 Uhr nachts, obwohl ich nicht gerne nachts Wache schiebe. Aber ich gehe gerne für meinen Bruder von 12 bis 2 und dann konnte mein Bruder die ganze Nacht durchschlafen. Und da konnte ich meinem Bruder dann halt helfen und auch immer wieder anderen Soldaten konnte ich immer wieder einspringen. Und zwischendurch, weil die immer die Rationen so klein waren, so nie mickrig, nicht, habe ich gedacht, ich habe die Verantwortung einzukaufen. Der Kommandant hat immer unterschrieben, egal was ich da eingetragen. Und dann habe ich natürlich immer viel mehr bestellt, viel mehr mitgebracht, weil ich gedacht habe, jetzt mache ich nebenher, wenn die von der Wache kamen, sollten sie dann halt bei mir am Bäcker vorbei. Ich habe dann Sandwiches vorbereitet, warme und Getränke vorbereitet, Tee oder Kaffee oder eben halt auch Kakao. Manche haben gerne Kakao getrunken. Und dann habe ich denen das immer so dargereicht, so dazwischen dann halt, als Zwischenmahlzeit. Die haben sich so gefreut und sind aber auch nachdenklich geworden, haben gesagt, warum tust du das? Und das war für mich immer wieder eine Gelegenheit zu sagen, das tue ich, weil ich an Jesus glaube. Weil ich Jesus nachfolge, weil ich ihm vertraue. Und so kam es immer wieder und die waren so froh und manche kamen noch natürlich auch in den Pausen auch zu mir und die wollten noch mehr von Gott hören, von Jesus hören. Und da habe ich immer wieder Gelegenheiten gehabt, auch von Jesus weiter zu erzählen und aus der Bibel vorzulesen. War eine Deutsch in Deutsch, das war natürlich auch noch was, ne? Aber ich habe es dann halt vorgelesen und übersetzt auf Serbo-Kroatisch, damit sie alle das gut mitbekommen konnten.
Und als du dann aus dem Militärdienst rauskamst, wohlbehalten,
ja,
worum du ja Gott gebeten hattest, dass er dich da bewahrt und dass er deine Bibel bewahrt, die hier bis heute hier bei uns hier liegt,
ja,
die du hast, dann wolltest du ja dein Versprechen einlösen, dass du mit Gott überall hingehst, wo er dich haben will. Was hat er dir dann gezeigt, wo er dich haben will?
Ja, aber zuvor noch ganz kurz das Ende vom Militärdienst. Ich war ja, wie gesagt, auf diesem Objekt, habe gedacht, da bleiben wir jetzt diese 9 Monate noch, ne? Aber dann kam der Kommandant nach einer gewissen Zeit auf mich zu. Er wusste, dass ich Fahrzeuglackierer lernen wollte und in der Ausbildung war. Kam er auf mich zu und sagte, Soldat Radivoje, ich habe eine Aufgabe für Sie. Das Gebäude, wo die Soldaten drin waren, so, war ziemlich marode. Sie dürfen 2 Soldaten sich noch aussuchen und dann sollten sie das Gebäude auf Vordermann bringen. Und dann hat er gesagt, wenn sie fertig sind, dann werden sie, auch wenn sie früher fertig werden, aus dem Militärdienst entlassen. Und das war noch super, habe ich meinen Bruder ausgesucht und auch einen anderen, nicht? Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und interessant, die anderen Soldaten, die das mitbekommen haben, die haben jede freie Minute genutzt. Die haben gesagt, ich war nur Koordinator sozusagen. Ich habe nur Arbeiten verteilt. Die kamen und haben gesagt, was haben wir zu tun? Was machen wir? Was ist jetzt dran? Und dann haben sie alle mit angepackt, sodass wir innerhalb von kürzerer Zeit fertig wurden.
Wollten die sich revanchieren?
Die wollten einfach aus Dankbarkeit für das, was ich eben halt denen getan habe, jetzt ihnen immer wieder geholfen habe, wollten sie einfach ein Dankeschön auf diese Art und Weise dann sagen. Und dann habe ich den Kommandant dann wieder geholt, wo alles fertig war. Er hat sich zwischendurch das immer wieder mal angeguckt, war sehr überrascht und positiv. Und dann ging ich einmal hin und sagte, wir sind fertig. Und dann kam er, hat er das inspiziert, angeschaut. Und dann hat er den Daumen nach oben gezeigt, hat gesagt, sieht sehr gut aus. Soldat Radivoje, du und die anderen beiden, ihr dürft morgen nach Hause.
Oh, schön, die anderen beiden auch.
Die anderen beiden auch, mein Bruder und der andere auch, nicht? Weil wir das zusammen, nicht? Ne? Und am nächsten Morgen sind wir zu dem Kommandanten hin, ins Büro und dann konnten wir nach einem Jahr raus aus dem Militärdienst. Und zurück wieder nach Deutschland, wo wir dann halt unsere abgebrochene Ausbildung wieder fortgesetzt haben und dann auch beendet haben. Und dann habe ich natürlich in meinem Beruf ein paar Monate gearbeitet als Fahrzeuglackierer hat mir auch Spaß gemacht. Und dann meldet sich, wenn ich immer stille Zeit gehalten habe, dann kriegte ich das mehr und mehr mit. Denk an dein Versprechen.
Wenn du ruhig wurdest, hast in der Bibel gelesen, gebetet.
Genau, dann wurde mir das immer irgendwie deutlicher. Ich wurde unruhiger. Und dann habe ich gedacht, okay, Herr, ich stehe dir gerne zur Verfügung. Ja, ich bin jetzt fertig mit der Ausbildung. Du hast mich herausgeführt aus dem Militärdienst. Du hast mich verschont. Also mir ist nichts widerfahren an Negativem. Ich stehe dir zur Verfügung. Und dann wurde mir immer deutlicher von Gemeindegliedern und Verantwortlichen, Radi, wir könnten dich gut im vollzeitlichen Dienst vorstellen. Also als Prediger, als Pastor. Und dann habe ich angefangen, Bewerbungen zu schreiben an verschiedene Bibelschulen und Seminaren. Aber meine Eltern waren dagegen. Und die haben gesagt, wenn du das machst, dann kriegst du keine finanzielle Unterstützung von uns.
Dein Vater wollte ja auch gern, dass du die Werkstatt übernimmst.
Da war natürlich mein Vater sehr enttäuscht, wo ich dann halt das gesagt hatte und war enttäuscht und mein Bruder war auch nicht damit einverstanden. Er wollte auch nicht gerne Werkstatt übernehmen und so. Seine Wünsche sind zerplatzt, ja, und seine Vorstellung von meinem Vater dann halt, ne? Aber gut, der musste das jetzt schlucken und annehmen. Aber meine Eltern wollten grundsätzlich mir nicht unter die Arme greifen, wollten mich finanziell dann nicht unterstützen. Also, ich habe immer geguckt, Studiengebühren. Und dann in Deutschland alle wollten Studiengebühren. Und dann kam die Meldung von Krishona, schriftliche Meldung. Und da stand, grundsätzlich ist die Ausbildung kostenlos. Und das war dann für mich ganz klar Wegführung Gottes. Das ist die Bibelschule, auf die ich gehen soll. Und dann kam die letzte Hürde noch, die ich überwinden musste. Interessant war ja, meine Mutter hing sehr an mir, weil inzwischen waren mein Bruder verheiratet und meine Schwestern auch, die waren alle aus dem Haus. Ich war alleine noch mit den Eltern zusammen und sie hing sehr an mir. Und dann, und ich sagte ihr, ich gehe in die Schweiz, dann hat sie gesagt, ach, du könntest doch hier irgendwo in Deutschland, in der Nähe hier auch dann halt studieren oder was machen. Dann habe ich gesagt, nee, Gott möchte mich, das haben die nicht verstanden. Und sie weinte bitterlich und einen Abend zuvor sagte sie, du bist dran schuld, wenn ich mir was antue. Das war ein, du kannst dir ja vorstellen, wie es mir ging.
Die eigene Mutter, die du lieb hast.
Genau, ich habe sie lieb und ich war drauf und dran, auch diese Berufung an den Nagel zu hängen. Verstehst du? Und dann habe ich, heulend bin ich auf mein Zimmer zurückgerannt, habe mich aufs Bett geworfen und habe dann halt einfach nach einer Stunde oder so heulend bin ich, habe mich auf mein Bett wieder gesetzt, habe meine Bibel genommen. Das war wieder diese Bibel, ja, diese kleine Bibel, die habe ich auf meinem Nachttischchen gehabt. Habe ich innerlich gebetet, Herr, schenke mir jetzt irgendein Wort, das mich stärkt und ermutigt, weiter diesen Weg zu gehen. Ja, nach Krishona dann. Und dann schlug ich, so ohne, ich rate es niemandem, so einfach die Bibel, aber ich habe es dann damals gemacht, und dann schlug ich Matthäus 10, 37. Das war so aufgeschlagen, und dann lese ich diese Stelle, wo es heißt, wer seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. In diese Situation hinein. Das war ganz klar für mich Gottes Führung. Gott, der zu mir gesprochen hat. Und dann wurde ich gestärkt in meinem Glauben.
Du bist nach Krishona gegangen und ja. Deine Mutter, die habe ich ja kennengelernt, ja. Als sie jetzt in Deutschland schon öfter zu Besuch war. Sie lebt bis heute.
Ja.
Und ihr habt weiterhin eine gute Beziehung.
Auf jeden Fall. Das hat sich dann geändert. Das hat ein bisschen gedauert, aber das hat sich geändert. Ich ging dann nach Krishona und habe meine vierjährige Ausbildung gemacht. Und danach kam ich dann halt, und dann wurde Ordination. 1989 im Sommer wurden wir dann halt nach vierjähriger Ausbildung ordiniert, na, und ausgesandt dann halt nicht. Und da waren meine Eltern und meine Geschwister auch eingeladen. Meine ältere Schwester konnte nicht kommen, aber meine jüngere Schwester und mein Bruder. Und ihre Familien nicht und meine Eltern. Und hinterher kam meine Mutter nach der Ordination, wo sie das alles so miterlebt hatte. Sie kam auf mich zu und sagte, mein Sohn, ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich so war. Ich sehe, dass das eine ganz gute Sache ist. Das sehe ich jetzt erst. Es tut mir leid. Und wir haben uns in die Arme genommen und haben uns geküsst, nicht? Und die Freude war einfach da. Und ich war so froh, dass auch darüber einfach jetzt Frieden war, nicht? Und dass meine Eltern damit einverstanden waren. Und dann ging es eben halt für meine 2 Jahre, das war auch eine Verpflichtung jetzt, nicht? Dem Werk gegenüber, dass wir dann nach der Ausbildung, nach der Ordination dahin gehen sollten, wo wir dann praktisch dann dem Werk dienen sollten zunächst. Und ich kam nach Herbrechtingen, das ist in der Nähe von Ulm, Bezirk Herbrechtingen, als Jugendreferent oder als Jugendpastor.
Du hast noch viele Stellen als Pastor gehabt.
Ja.
Unterschiedliche, du bist auf dem Weg geblieben.
Ja.
Eine Frage interessiert mich jetzt zu dem Versprechen, denn eigentlich gibt ja Jesus uns, also jedem von uns, gewisse Dinge mit auf den Weg an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel, wer den Pflug nimmt und schaut zurück, der ist nicht geeignet für Gottes Reich. Also dieses bedingungslose ihm nachfolgen. Ich, die ich jetzt Christ bin, verspreche ja dann indirekt auch, dass ich Jesus so nachfolgen will. Oder ich singe Lieder, da passiert mir das ja auch. Ich singe mit Jesus dir nach, weil du rufst und andere Liedtexte.
Mhm.
Also macht wahrscheinlich jeder Christ mal im Lauf seines Lebens so ein Versprechen. Aber du hast es einmal schon angedeutet mit der Treue. Wir schaffen das ja gar nicht immer. Also auch wenn du jetzt Pastor geworden bist, ist das ja noch nicht die Garantie, ja, jawohl, du hast das Versprechen eingelöst und jetzt ist alles gut.
Ja, es gibt ja, also wenn ich zurückschaue, auch über 30 Jahre meines Dienstes als Pastor in verschiedenen Gemeinden Gemeinschaften jetzt, ne, da muss ich sagen, an vielen Stellen habe ich gefehlt, habe ich versagt. Aber für mich gilt das eben halt, das andere ist für mich viel, viel gewichtiger. Ich will das nicht verharmlosen, denn das sollten wir nach wie vor. Wir müssen vorsichtig sein, was wir versprechen. Weil es gibt viele Dinge, die können wir vielleicht gar nicht so einhalten. Aber das eine war für mich immer so stärkend und wichtig, dass Gott seine Versprechen niemals bricht. Dass er zu seinen Versprechen steht. Ja? Und das ist eben halt dieses eine Versprechen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Oder auch Versprechen, ich will dich ans Ziel bringen. Ich will mit dir weitergehen. Ich will dich im Auf und Ab deines Lebens niemals verlassen. Und das habe ich in all den zurückliegenden Jahren erlebt. Auch wenn ich untreu war, wenn ich versagt habe, ich habe immer eine Adresse gehabt, wo ich mich hinwenden konnte. Und das ist mein Herr und Heiland Jesus Christus. Bei ihm durfte ich immer andocken. Zu ihm durfte ich kommen, zu jeder Zeit, in jeder Lage. Und gerade dann, wenn ich versagt habe, wusste ich, ich kann zu meinem Herrn gehen. Und er ist treu und gerecht. Das heißt auch in 1. Johannes 1,9 heißt es nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von allem Bösen, ja, von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eben halt auch mein Trost und auch meine Hilfe, eine Stütze, dass ich mich immer wieder an diesen Herrn wenden kann. Und ich kann jedem das auch nur raten. Wir kommen in Situationen, wo wir versagen, weil wir auf dieser Welt leben, in dieser gefallenen Welt. Wir versagen auch als Christen. Wir sind noch nicht in dieser Vollkommenheit, wie wir sein werden, einmal, wenn wir bei ihm sind. Aber wenn wir versagen, wenn wir schuldig werden, egal in welchem Bereich, wo auch immer, wir dürfen uns an den Herrn wenden und er steht uns zur Seite. Er winkt nicht ab und sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben. Nein, er freut sich und sagt, komm her zu mir. Ich will dich weiterhin begleiten. Ich will dir vergeben und ich will dir nahe sein. Geh deinen Weg, geh mit mir, vertraue mir und du wirst noch Wunder auch erleben in deinem Leben. Und das möchte ich nach wie vor auch weiterhin tun, egal was noch kommen mag in meinem Leben.
Es gibt Aufforderungen an uns, trotzdem keinen Druck, so wie du es gerade gesagt hast, sondern wir bekommen auch was zurück. Was ist der Lohn von unserem Einsatz?
Ja, der Lohn.
Wie war das in deinem Leben? An vielen Stellen ist es ja angeklungen, dass du auch ein sehr fröhlicher Mensch bist und dass da tiefe Freude dann bei dir entstanden ist als Christ.
Es gibt viele Dinge, wo ich schon in diesem Leben belohnt wurde. Zum Beispiel Bewahrung, jetzt Militärdienst, wenn ich zurückschaue. Oder ich wurde belohnt mit einer wunderbaren Frau. Das war auch ein Wunder für mich, nicht? Wie Gott uns zusammengeführt hat. Das wäre eine Geschichte für sich noch. Und dann wurde ich beschenkt mit zwei prächtigen Söhnen, Daniel und Jonas, die heute verheiratet sind und Christen sind. Alle sind lebendige, gläubige Christen, die Jesus nachfolgen.
Aber selbst wenn dir jetzt viel Schlimmes widerfahren wäre, und es gibt ja heute auch Christen, die viel, viel durchmachen, viel leiden und trotzdem dranbleiben. Warum, denkst du, lohnt es sich auch dann?
Ja, es ist... Ja, ich lese da auch immer wieder Open Doors oder andere wie Christen eben halt gerade, weil sie Jesus nachfolgen, weil sie Jesus vertrauen, welches Leid sie tragen müssen oder ihr Leben lassen müssen für den Glauben. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, für mich auch, ich weiß nicht, ich bin in so einer Situation nie gewesen, wie manch anderer Christ in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, die es viel, viel schlimmer haben. Aber das eine tröstet mich, egal wo wir als Christen sind, wir müssen uns auf der einen Seite bewähren, aber auf der anderen Seite dürfen wir wissen, der Herr ist bei uns und vor allen Dingen wartet auf uns ein wunderbarer, großer Lohn. Der ist viel wichtiger und viel wertvoller als alles andere auf dieser Welt, nämlich die Heimat bei ihm zu haben in aller Ewigkeit, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart, ihn zu sehen, wie er ist, Gemeinschaft zu haben mit Jesus und mit all den anderen Gläubigen in der Ewigkeit. Und das hat er uns versprochen. Er hat gesagt, wo ich bin, da sollen auch die sein, die der Herr, also der Vater, ihm schenkt. Also alle Gläubigen sind auch damit gemeint, die an Jesus glauben. Und das ist eben halt mein größter Trost und das ist der größte Lohn, den man überhaupt haben kann. Und den dürfen wir dann erben, den dürfen wir dann bekommen. Die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes zu sein.
Vielen Dank, Radi, für das Gespräch und dass du bereit warst, auch komplizierte und außergewöhnliche Fragen zu beantworten.
Gerne, gerne.
Ich freue mich, dass du Pastor in meiner Gemeinde bist. Wir haben die Lebensgeschichte von Radivoje Stevanovic gehört. Er musste eine Bibel verstecken. Er war in Gefahr und hat Gott versprochen, ihm ein Leben lang zu dienen und dahin zu gehen, wo Gott ihn haben will. Wenn Gott ihn rettet, bewahrt. Beides ist geschehen. Gott hat ihn bewahrt und Radi ist Pastor geworden. Viele weitere Lebensgeschichten und Themen, die zum Nachdenken anregen, finden Sie im Internet auf erfplus.de. Mein Name ist Sonja Kilian. Ich wünsche Ihnen Freude und Ermutigung beim Hören.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.